Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über psychische Erkrankungen, über Depersonalisation, Derealisation, Depression, Angststörung, Essstörung, Suizidalität. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, dann hört euch bitte diese Folge nicht oder zumindest nicht alleine an. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Und ihr dürft euch Hilfe holen. Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Gezeichnet fürs Leben. Ich bin Lena Cornelissen, Burn Survivorin, Influencerin und Feministin und darf in diesem Podcast mit vielen spannenden Menschen über Verbrennungen, Behinderungen, chronische Erkrankungen, Mental Health, Inklusion und Antidiskriminierung sprechen. Wie kommen wir zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen überall teilhaben können? Wie können wir endlich das Stigma psychischer Erkrankungen überwinden? Und was wünschen wir uns von Menschen ohne Verbrennungen, Behinderungen oder Diskriminierungserfahrungen? Wir laden euch ganz herzlich ein, uns auf der Suche nach Antworten zu begleiten. Und jetzt erstmal Vorhang auf, Bühne frei und viel Spaß beim Zuhören. Hi Cinzia, voll cool, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du ja auf mich zugekommen bist und ich die Gelegenheit habe, hier heute mit dir zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch richtig. Also wir haben so im Vorgespräch schon festgestellt, wir hätten ein bisschen länger noch quatschen können. Deswegen.
Auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten, ja.
Ja, heute geht es ein bisschen anders als die letzten Folgen um das Thema psychische Gesundheit. Cinzia ist da sehr aktivistisch aktiv auf Instagram und anderswo, das kann sie euch gleich selbst erzählen. Sie ist keine Brandverletzte. Mir war es total wichtig, das Thema psychische Gesundheit mal ein bisschen intensiver zu behandeln und auch so genereller. Und ich hatte ja von vornherein gesagt, dass dieser Podcast generell, dass ich den auch gerne weiten würde, eben nicht nur die Geschichten, also in Anführungszeichen nur die Geschichten vom Brandverletzten erzählen möchte, sondern alles, was irgendwie da noch mit dranhängt. Deswegen freue ich mich heute, dass ich dich dabei habe, Cinzia. Und ja,
Vielen Dank.
Wir legen los.
Ja, genau, ich stelle mich vielleicht mal kurz vor. Also mein Name ist Cinzia, ich bin 24 Jahre alt und ja, komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin keine Brandverletzte, wie die Lena schon gesagt hat, aber ich habe ja ganz viele Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und beschäftige mich eben auch privat ja, viel mit psychischer Gesundheit und wie man es schafft, eben ja, aus seinem Loch quasi wieder rauszukommen. Ich studiere noch soziale Arbeit, bin da im Sommer mit fertig und arbeite aber nebenbei ganz viel im sozialpsychiatrischen Bereich. Und habe jetzt Anfang des Jahres eben auch meinen eigenen Instagram-Account ins Leben gerufen, um über psychische Erkrankungen aufzuklären und ja zu zeigen, dass es nichts Schlimmes dabei ist, eben ein bisschen anders zu sein als andere, sondern ja, es nur eine andere Möglichkeit ist, normal anders zu sein irgendwo und ja, kein Problem dabei ist, Gefühle zu zeigen und Schwäche zu zeigen und vor allem, dass wir nicht allein damit sind. Ja.
Ja, der Instagram-Account ist super verkopft und zugenäht. Ich verlinke den auch. Ja, also danke dafür deine super coole Arbeit.
Kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön. Und es ist wirklich so, du machst ja sehr viel einfach so nach dem Motto, egal wie es euch geht, es ist alles legitim. Und es ist auch legitim, das zu zeigen. Genau. Und das finde ich eine super wichtige Message.
Ja. Dankeschön.
Magst du vielleicht ein bisschen mehr zu deiner Geschichte, zu deinem Background erzählen?
Ja, gerne. Genau. Und zwar fing es bei mir vor 10 Jahren an. Also wie gesagt, ich bin jetzt 24 und ja, mit 14 Jahren ging es mir irgendwie von einem auf den anderen Tag gar nicht mehr gut. Also ich hatte ganz seltsame Symptome, dass ich meine Umwelt unrealistisch, verschwommen und irgendwie weit weg und fremd wahrgenommen habe. Mir war irgendwie die ganze Zeit schwindelig. Ich konnte nicht mehr richtig fühlen und sehen und spüren und schmecken und war da irgendwie komplett weggetreten. Und da, ja, war es natürlich irgendwie so ein Schock. Also keiner wusste, was mit mir ist. Die dachten irgendwie, ich habe jetzt irgendeine Krankheit oder was ins Getränk bekommen, obwohl ich überhaupt nicht weggegangen bin oder so. Also
Ja.
ganz seltsam. Dann fingen sie an, dass ich irgendwie schwanger wäre oder so, was alles Blödsinn war. Bin dann aber auf jeden Fall ja ins Krankenhaus gekommen und wurde auf den Kopf gestellt. Und so gingen die Wochen dahin. Also ich habe auch ganz, ganz viel Zeit im Krankenhaus verbracht, in verschiedenen Krankenhäusern, und bin da ja quasi 2 Wochen dort gelegen, dann wieder nach Hause, dann wieder dorthin. Und es war auf jeden Fall auch eine sehr anstrengende und ungewisse Zeit, bis dann nach ungefähr ja, einem Dreivierteljahr ja, dann das Ergebnis rauskam, ich bin gesund. Und ja, es war natürlich so schön, aber ich fühle mich halt überhaupt nicht gesund. Also irgendwas stimmt da nicht. Und dann wurde mir eben nahegelegt, mich mal in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie zu begeben. Ja, und weil ich ja quasi schon austherapiert war, also das Körperliche ausgeschlossen werden konnte, war das dann auch die einzige Möglichkeit, die noch blieb, weil ich war halt an einem Punkt, wo ich nicht mehr in die Schule gehen konnte. Ich habe das Haus nicht mehr verlassen, weil mir meine Symptome so Angst gemacht haben. Ich hatte kaum noch Freunde und habe mich da einfach total zurückgezogen, bin dann auch ja zunehmend depressiv und ängstlich geworden, also hatte dann auch Panikattacken, weil ich meinem Körper überhaupt nicht mehr vertrauen konnte. Ja, und mir ging es dann irgendwann echt so schlecht, dass ich dachte, okay, entweder ich gehe jetzt dahin und lass mir helfen, oder ja, ich weiß auch nicht, wozu das, ja, wo das noch hinführt. Also ich war da sehr, sehr hoffnungslos und allein und habe dann in diesen Klinikaufenthalt echt meine ganze Hoffnung gesteckt. Und dort war es eben dann auch so, dass das Krankheitsbild, was ich hatte, also im Nachhinein weiß ich, dass es ein Depersonalisations- und Derealisationssyndrom ist. Das ist einfach ja, ein Zustand der Entfremdung gegenüber sich selbst beziehungsweise der Umwelt. Das tritt häufig gemeinsam auf. Und das ist aber total unbekannt. Also selbst in der Klinik wussten die Ärztinnen nicht direkt, dass es das ist, sondern ich habe selbst recherchiert und quasi denen die Google-Ausschnitte gezeigt und gesagt, das habe ich. Und ja, und tatsächlich stand die Diagnose bei der Entlassung dann auch auf meinem, ja, auf meinem Papier, die ich mir quasi selbst gestellt habe. Und das war irgendwie jetzt auch nicht, also es war gut, dass ich in der Klinik einfach mal aus meinem Umfeld rausgekommen bin und ja, eine Auszeit hatte und eben die Zeit auch, mich mit mir zu beschäftigen. Und ich wusste, ich bin da sicher, also mir kann nichts passieren. Aber die Tatsache, dass ich auch dort alleine mit meinen Symptomen war, weil die anderen Mitpatientinnen eben auch andere Dinge hatten, wie Depressionen, Essstörungen und so weiter. Aber niemand hatte das, was ich hatte. Und ich habe mich eben ganz doll allein damit gefühlt. Und das ist eben auch mit ein Grund, warum ich auch auf meinem Account auch über dieses Depersonalisations- und Derealisationssyndrom spreche, weil das einfach super unbekannt ist, aber relativ viele Personen betrifft. Also ja, kann da jetzt leider aus dem Stegreif keine Zahlen nennen, aber jede zweite Person hat mal so eine Erfahrung, natürlich mal mehr und mal weniger schlimm, aber es betrifft eben viele. Ja, und
Krass.
ja, auf jeden Fall. Und das ist mir eben ein ganz großes Anliegen, da aufzuklären, aber natürlich nicht nur über das, sondern psychische, ja, Geschichten gehen eben oft mit vielen unterschiedlichen Symptomen und auch Krankheitsbildern einher. Also das verläuft quasi parallel und ist nur selten auf eins reduziert. Also wie gesagt, durch meine Entfremdungssymptome hatte ich ganz große Ängste, auch soziale Ängste. Ich wollte keinen Menschen mehr begegnen, obwohl das bei mir auch schon immer so ein Thema war, dass ich sehr, sehr schüchtern war, schon als Kind. Und große Angst vor Ablehnung hatte und davor, was falsch zu machen und irgendwie nicht genug zu sein. Und hat mich dann eben total in dieses Vermeidungsmuster gebracht, was aber die Sachen eher schlimmer gemacht hat. Ja, und dann kamen eben auch noch dann die Depressionen hinzu, die Panikattacken und später dann auch noch eine Essstörung, wo ich auch sagen musste, ist zum Teil die Klinik mit Schuld, weil da eben auch essgestörte Personen mit auf der Station waren und ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, meinem Körper nicht mehr vertrauen zu können und dem Leben generell und ich dann über das Essen bzw. Nicht-Essen ja, versucht habe, die Kontrolle zurückzubekommen und die Patientinnen in der Klinik eben auch die Aufmerksamkeit bekommen hatten, die ich mir gern gewünscht hätte. Ja, genau.
Ja.
So viel erstmal zu mir. Aber ja. Heute, also das vielleicht vorneweg, habe ich auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten gefunden, mit meinen Krankheiten und Symptomen klarzukommen. Also wie gesagt, ich beende bald mein Studium und bin am Arbeiten und habe auch viele, ja, einfach Kontakte und eine Beziehung. Und das hätte ich mir damals einfach nie ausmalen können. Und das zeigt, es ist möglich, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Und es gibt auf jeden Fall keinen Grund, sich da aufzugeben, nur weil es gerade sehr dunkel aussieht, ja.
Ja, vielen Dank dir schon mal bis hierhin, Tünzia.
Sehr gerne.
Es ist so ein bisschen total, also es sind einfach super viele Punkte dabei, ne?
Ja. Das ist halt auch ein super komplexes Thema.
Ja, ich habe mir gerade so gedacht, es ist ja schon wieder irgendwie nicht ganz ernst genommen zu werden und dir dann selber recherchieren zu müssen. Ich bin ja, also Verbrennungen gehören ja zu den seltenen Erkrankungen.
Ja.
Von daher habe ich da schon so eine Ahnung, wie es ist, eben wenn die meisten Leute keine Ahnung dazu haben. Wir sind aber bei einem anderen Thema, weil das eine körperliche Erkrankung ist, die auch noch sichtbar ist.
Ja, das stimmt.
Die wird dir, also mir kann keiner meine Verbrennungen absprechen, ja, die sind einfach sichtbar, die so. Also jeder, der mir die abspricht, ist halt selber irgendwie so. Aber bei psychischen Erkrankungen bist du dann sehr schnell in dieser, du bildest dir das alles ein, Kiste, und wenn du dann aber selber diese Depersonalisation und Derealisationssymptomatik hast,
genau,
denkst du dir, bin ich jetzt hier die komplett spinnt? Bilde ich mir das jetzt wirklich ein? Und das macht ja alles nur noch schlimmer, dieses von außen, ja, nee, also sie sind gesund. Ja, ist ja wunderbar, aber ich fühle mich halt krank.
Absolut. Und das Ding ist ja auch, dass ich ja selbst gar nicht wusste, was mit mir los war. Also ich bin ja in der Hoffnung zu den Ärzten hingegangen, dass sie mir sagen, was ich habe und mir dann auch helfen. Und dachte ja selbst, ich bin da irgendwie verrückt und bilde mir das ein. Obwohl ich gleichzeitig wusste, dass ich mir das nicht einbilde. Und wenn man das natürlich dann gehört bekommt, also ich habe es tatsächlich auch von Familienangehörigen gehört, dass ich ja irgendwie Aufmerksamkeit möchte oder so. Und das ist eben ganz, ganz, ganz gefährlich. Also so treibt man Menschen tatsächlich in eine immer dunklere Ecke, wo dann ja manche keinen anderen Ausweg auch mehr sehen als Suizid. Also es ist so ein ganz, ganz wichtig, eben die Äußerungen, die Menschen tätigen, da ernst zu nehmen und nur weil man das nicht ansieht, das nicht abzutun. Also das ist eben die Realität von den Menschen und die Gefühle und für dieses dann real und das kann man nicht absprechen, ja. Aber auch in deinem Fall oder jetzt, wenn man Verbrennungen hat oder irgendeine Erkrankung oder ja, körperliche Behinderung, ist ja auch so, dass es häufig eben nicht nur auf körperlicher Ebene stattfindet. Also es macht ja auch was mit der Psyche. Und ich finde es dann auch schade, wenn man dann eben nur auf das körperliche Symptom oder die Erscheinung dann reduziert wird und dein Kopf da dann gar keine Aufmerksamkeit bekommt.
Ja.
Das kann man ja nicht voneinander trennen.
Ja, ganz genau. Also wir haben in der Reha auch eine Psychotherapeutin, die also betont das auch immer, dass wir Einheit von Körper, Seele, Geist sind oder Körper, Psyche, Geist, je nachdem. Und ich denke mir auch diese Dinge, also diese Argumente, also in Anführungszeichen Argumente, wir würden nur Aufmerksamkeit wollen. Das ist so ein Bullshit, ja.
Total.
Selbst wenn es deswegen wäre, weil Menschen Aufmerksamkeit suchen, dann ist das genauso ernst zu nehmen.
Absolut,
Das
es ist ja
genauso
schon
hinzunehmen.
Hilfeschrei. Ja.
Ja, genau. Also ich habe, was sowas angeht, habe ich selber Erfahrungen weit vor meinem Unfall gemacht. Und ich denke mir so, das ist so den falschesten Weg, den du gehen kannst. Ich erlebe das momentan ganz oft bei meinen Mobilitätsproblemen. Ich habe das Glück, das Pech, dass mein MRT unauffällig ist, dass aber trotzdem ich bei drei NeurologInnen war, die alle gesagt haben, das ist ganz klar das Kleinhirn, ja. Und wir funktionieren ja nicht nur aus Strukturen, sondern vor allen Dingen funktioniert das Gehirn ja auch. Das heißt, es kann funktionell was geschädigt sein, ohne dass wir es sehen im MRT. So, habe ich erstmal Glück, dass die das so sehen. Schön.
Ja.
Aber dafür sehen es umso mehr andere Ärztinnen so, dass das alles nur psychisch sei, dass mir das alles einbilden würde, dass ich aus welchem Grund auch immer lieber am Rollator laufe als oben. Ja, und dann wird das immer in diese Psycho-Ecke geschoben. Erstmal, wenn es psychisch wäre, wäre das nicht schlimm, ja? Dann wäre
Genau.
das genauso ernst zu nehmen. Aber es ist einfach nicht psychisch, ja? Also ich bin
Ja.
mir bei dieser Sache genauso wie du damals dachtest, ich bilde mir das nicht ein, bin ich mir da auch irgendwie sicher, ich bilde mir das nicht ein. Oder das ist ja nicht einbilden, wenn es psychisch ist. Aber
Absolut nicht,
es
ja.
kommt nicht vom Kopf her, sondern es kommt so von neurologischen
Genau.
Zeugs her. Und dann ist es halt auch immer so dieses Abwertende, indem du sagst, es ist alles psychisch. Ja, es ist genauso ernst zu nehmen. Und ja, ich finde, es ist einfach irgendwie immer schwierig, wenn von außen dir dann gesagt wird, was du zu fühlen hast, wie es dir gehen soll und was du hast. Also.
Auf jeden Fall, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Und eben auch, dass ja gewisse Gefühle einfach nicht sein dürfen oder nicht sein sollten. Das ist halt ganz, ganz schwierig und kann auch dazu führen, dass wir das dann selbst für uns auch übernehmen und das sagen, dass wir jetzt eben nicht schwach sein dürfen oder wir unbedingt stark sein müssen. Ja, also ganz, ganz problematisch, ja. Aber vielleicht können wir ja auch mal zu den Vorurteilen kommen, die man so über Menschen mit psychischen Erkrankungen sagt.
Sehr gerne.
Ja.
Aber Cynthia, glaubst du nicht einfach, Menschen mit psychischen Erkrankungen selbst schuld dran sind, psychisch krank zu sein? Ich meine, sie könnten ja auch einfach gesund sein.
Ja, das sagst du, was bestimmt schon die ein oder andere Person, ja, die betroffen ist, mal gehört hat. Und das ist natürlich vollkommen nach Schwachsinn. Also niemand sucht sich seine Erkrankung selbst aus, egal ob sie jetzt körperlich ist oder psychisch. Erkrankungen können passieren. Also da braucht es auch nicht den einen Grund für oder ja, geschweige denn, dass man darauf hinarbeitet, krank zu werden, sondern es kann einfach jeden treffen. Egal, wo man herkommt, wie alt man ist, ob man viel Geld hat oder wenig, was man macht, es kann einfach passieren und es braucht dazu keinen, ja, nicht den einen Auslöser, auf keinen Fall. Also nein, psychische Erkrankungen sind nicht die Schuld von den Menschen selbst.
Cinzia, glaubst du nicht, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach zu schwach sind, um gesund zu werden? Also ich meine, irgendwie resiliente Menschen, also starke Menschen, werden doch nicht psychisch krank.
Das ist auch eins von diesen Vorurteilen, die viele Menschen haben. Zuerst mal, also Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind nicht schwach, sondern ganz im Gegenteil, sie sind sehr, sehr stark, weil sie führen halt tagtäglich einen Kampf gegen sich selbst und ja, raffen sich Tag für Tag neu auf und sammeln Energie, die sie eigentlich gar nicht mehr haben, um irgendwie den Tag zu überstehen und zu überleben und beschäftigen sich mit sich selbst und das erfordert enorme Stärke. Also auch wenn es nach außen hin so wirkt, dass Betroffene nur im Bett liegen oder eben nicht arbeiten können, aber sie sind permanent am Arbeiten. Nur kann das eben keiner von außen mitbekommen. Und das ist ja das Problem, weshalb es so wirkt, als wären Menschen mit einer psychischen Erkrankung schwach.
Vielleicht, wo wir schon mal an der Stelle sind, ich hatte jetzt gerade den Begriff Resilienz
Ach
reingeschmissen.
so, stimmt, habe ich vergessen. Ja.
Magst du was dazu sagen?
Ja. Machen wir weiter. Genau, und aus dieser Erfahrung, also Resilienz ist auch nichts, was einfach so erwächst, sondern in der Regel haben die Menschen, die resilient sind, also widerstandsfähig in Bezug auf Herausforderungen und Krisensituationen, eben auch ihre Geschichte und ihre Päckchen zu tragen, die sie bereits überwunden haben. Und erst dadurch entwickelt man eben die Stärken und die Fähigkeiten, sich selbst dahingehend auch zu vertrauen, dass man, egal was kommt, man das überwinden kann. Also das ist zumindest meine Meinung, meine persönliche Erfahrung, dass man eben aus den Herausforderungen, die man im Leben erfolgreich bewältigt, eben auch ganz viel für sich mitnehmen kann. Und Resilienz eben nichts ist, was von heute auf morgen entsteht, sondern was sich über die Zeit hinweg aufbaut und auch mit den Erfahrungen und mit dem Vertrauen, was man in sich selbst entwickelt. Und selbst wenn eine Person sehr resilient ist, das Leben ist nun mal keine Konstante und es können prinzipiell immer irgendwelche unerwarteten Dinge passieren und die eben einen auch mal den Boden unter den Füßen wegziehen können. Also auch wenn man resilient ist, heißt das nicht, dass man nicht mehr hinfallen kann, aber man entwickelt die Fähigkeit, sich eben schneller wieder aufzurappeln und weiterzumachen und ja, diese Krisen eben auch als Chance zu sehen, obwohl ich das ja jetzt nicht so allgemein verallgemeinern möchte, aber sie sehen eben ja, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen.
Voll. Und ich meine, es geht nicht darum, nicht hinzufallen, sondern wieder aufzustehen.
Auf jeden Fall, ja.
Und es ist so, es wird oft als angeborene Eigenschaft gesehen, und angeborene oder genetisch bedingte Eigenschaften sind eigentlich sehr schwer veränderlich. Eigentlich gibt es inzwischen, also ich studiere Psychologie, durchaus Konsens dazu, dass es zwar genetische Veranlagungen gibt, die Menschen eher resilienter oder eher weniger resilient machen, aber dass natürlich Resilienz auch gelernt werden kann. Also, dass es jetzt nichts ist, entweder du hast es oder du hast es nicht. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass dieses, mir haben Leute auf der Intensivstation, wo auch immer, gesagt, ich sei so stark. Ich konnte das nicht hören. Ich habe mich in diesem Moment so schwach gefühlt. Ja, und dann habe ich so gemerkt, dass mit der Zeit mich dieses immer wieder, du bist so stark, du bist so stark, du bist so stark, richtig gestresst hat, weil ich gedacht habe, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen.
Das glaube ich.
Das ist dann
genau.
Nicht stark. Und das ist genau falsch. Also, weil Schwäche zu zeigen ist stark, ja. Und
absolut.
Gleichzeitig muss es auch nicht. Also, man muss nicht stark sein die ganze Zeit. Ja, also man darf auch mal Schwäche zeigen und schwach sein dabei. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie Menschen denken. Also wenn Menschen sich nicht erlauben wollen, schwach zu sein, dann ist es sehr wichtig zu sagen, Schwäche zu zeigen ist nicht schwach, sondern stark. Wenn Menschen aber an einem Punkt sind, ist es voll okay, schwach zu sein, dann braucht ihr auch nicht immer zu sagen, ja, aber es ist doch stark. Und genauso wie mit resilient. Also Menschen, die nicht resilient sind, ist auch nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht besser, also ich sag mal so, es bringt in vielen Lebenssituationen, ist Resilienz von Vorteil für so ein bisschen für die Lebensqualität und für uns selber, aber gleichzeitig ist es nicht besser, als weniger resilient zu sein.
Auf jeden Fall, das kann ich nur so unterstreichen, ja, hast du schön gesagt. Also oft setzen eben ja genauso Sätze wie du bist so stark hier dann auch total unter Druck, dass man sich eben dann nicht mehr traut, dann auch zu sagen, wenn man es jetzt gerade vielleicht nicht so schafft oder man sich eben schwach fühlt. Aber das ist ja sehr Blödsinn. Ne? Also nur weil andere das einem so zutragen, darf man sich trotzdem so fühlen und ist genau dadurch unglaublich stark, auch dass man sich dann eben vielleicht Hilfe holt, wenn man merkt, man kommt nicht mehr allein weiter. Also das ist ja auch so ein Ding, dass viele denken, ich muss da irgendwie allein durch oder das ist nur meine Aufgabe. Und ja, das stimmt schon, also es ist deine Aufgabe, dich zu heilen. Aber du musst es dir auch nicht unnötig schwer machen, indem du das alles komplett allein ja, machen willst. Das muss eben nicht sein. Man darf sich durchaus Unterstützung und Rückhalt holen.
Absolut. Und ich meine, sich Hilfe zu holen, ist je nachdem, wie jetzt ein Mensch denkt, ist nicht schwach, ist nicht stark. Also es kann sehr stark sein. Ich würde tatsächlich sagen, ich finde es sehr stark, sich Hilfe zu holen. Weil du dich dann ja auch, also so eine Psychotherapie ist ja kein Spaß, ja.
Nein.
es ist super anstrengend. Und gleichzeitig ist es vollkommen okay, auch einfach zu sagen, nö, ich bin jetzt einfach an einem Punkt, da brauche ich Hilfe. Und ich finde es jetzt auch nicht stark. Also es ist echt immer so ein bisschen verkopft und zugenäht. aber ja,
Individuell ist es, aber es ist halt
genau.
wichtig, auf sich da zu hören und zu schauen, was brauche ich wirklich. Also wenn man der festen Überzeugung ist, dass man das allein schafft und es geht einem gut dabei, dann ist da ja auch nichts dabei. Dann go for it und mach das allein. Aber wenn du einfach merkst, dass du irgendwie ja feststeckst und dich tagtäglich quälst und dir eigentlich wünschst, dass du eben da nicht allein durch musst, dann ist da überhaupt nichts Schlimmes daran, die Unterstützung zu holen.
Absolut.
Ja.
Mich regt es immer sehr auf, wenn in der Fachliteratur oder auch die Dozentin halt sagen, wenn Menschen etwas Schweres erleben, sind die Menschen resilienter, die keine psychischen Erkrankungen davon tragen. Und das finde ich halt immer so, als ob es Leute sich, also als ob es von deiner Widerstandsfähigkeit an, als ob es darauf ankommt, also daran liegen würde, ob du jetzt psychisch krank wirst oder nicht. Weil ich meine, psychische Erkrankungen sind kein Hirngespinst, ja? Also
Ja.
psychische Erkrankungen zeigen sich auch in deinem Gehirnstoffwechsel, ja? Die
Ja.
zeigen sich durchaus auch körperlich und können auch mal
Absolut.
körperliche Ursachen haben, ja? Also von daher finde ich diese Ansicht dann immer die, die keine psychischen Erkrankungen entwickeln, sind resilienter, anstatt die, die psychische Erkrankungen entwickeln und die durchstehen, ja? Ja, gut.
Ja, da hast du recht. Also es hat auch was damit zu tun, aber eben nicht nur. Also das Ganze ist halt eben viel komplexer, ja, als vieles so denken. Und wie du schon sagst, es kann durchaus auch körperliche Ursachen haben. Also nicht umsonst wirken auch ja, gewisse Antidepressiva oder so eben genau an diesen Stellen und verändern den Gehirnstoffwechsel dahingehend, dass das Ungleichgewicht, das da herrscht, eben wieder zurechtgerückt wird. Und deshalb finde ich es auch schwierig, Medikamente zu verteufeln, weil es manchmal eben durchaus angebracht sein kann und es ohne auch nicht geht. Also
Absolut.
ich finde, da herrschen eben auch viele Vorurteile oder Personen versuchen eben bewusst keine Medikamente zu nehmen, weil sie eben stark sein möchten. Aber manchmal können die eben durchaus helfen, was man alleine nur mit psychischer Willenskraft eben auch nicht schaffen kann.
Ja.
Heißt ja nicht, dass man die für immer nehmen muss.
Ja, sie können helfen und auch Leben retten.
Ja, auf
Also,
jeden Fall.
ich meine, ich nehme jetzt seit 1,5 Jahren Antidepressiva und sonst wäre ich halt auch gar nicht so in der Lage, diese Psychotherapie zu machen. Also,
Ja.
ich finde, es ist halt immer eine gute Absicherung nach unten,
Das
auch einfach
stimmt.
eine Unterstützung. Und ich meine, wenn ein Bein gebrochen ist, dann zweifelt doch auch kein Mensch an, dass ein Gips nötig ist, um Physiotherapie zu machen. Warum ist es denn bei Psychopharmaka so viel anders? Nein, wir wollen nicht, dass die überverschrieben werden und dass Menschen die nehmen, die
Nein.
keine nehmen müssen. Aber wir wollen halt auch nicht, dass Menschen daran sterben, weil sie sagen, nee, sie wollen bloß keine Medikamente nehmen. Ja, oder
Richtig.
so einfach drunter leiden. Ja, es ist okay. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Vorurteil?
Sehr gerne, ja.
Okay. Find's ja. Aber denk doch einfach mal positiv.
Ja, so einfach ist es nicht getan. Also egal wie sehr ich versuche, positiv zu denken oder eben auch ja, an die frische Luft zu gehen, Sonne zu tanken, wie auch immer, sind
Schokolade
bestimmt
zu essen.
Sachen, ja, das sind bestimmt Sachen, ja, die sich schon positiv auf das Gemüt auswirken. Aber wir hatten es ja eben schon, dass es mehr ist als das. Also psychische Erkrankungen können eben ganz tief liegende Ursachen haben und auch körperliche Ursachen haben. Und damit ist es nicht getan, dass man einfach mal positiv denkt. Jetzt habe ich gerade einen Haken.
Alles gut. Kannst ihn erstmal wiederfinden.
Ja, danke. Ich weiß, ich glaube, ich komme dann zum Ende.
Okay. Dann machen wir einfach mit dem nächsten weiter, ja?
Genau, ja, danke.
Cinzia, anderen geht es doch viel schlechter als dir.
Da stellt sich mir die Frage, ist es das Ziel, dass es mir noch schlechter geht als den anderen? Also ist es ein Wettrennen, wem es am schlechtesten geht und wer es jetzt dann auch verdient hat, eben dass er sagen kann, es geht mir schlecht. Also das finde ich ganz gefährlich. Vor allem ist, es geht mir schlecht, ja, oder Krankheiten sind ja auch immer subjektiv. Also da gibt es ja keine Messlatte irgendwie, ab welchem Punkt es einem schlecht geht und wann nicht. Und sobald sich jemand schlecht fühlt und es einem nicht gut geht, sollte das auf jeden Fall genügen, dass man das auch anerkennt und ernst nimmt. Also auf keinen Fall sollte man sich da vergleichen mit anderen, weil es geht nicht. Also man kann diesen subjektiven Zustand nicht miteinander vergleichen. Das ist so individuell. Und da zu sagen, anderen geht es aber viel schlechter und haben vielleicht doch eher Hilfe verdient als ich, halte ich für ganz gefährlich.
Ja, vor allen Dingen, weil wir uns das ja auch irgendwann selber sagen, ne?
Ja,
Also,
da kommen
oder
wir
von
auch
Anfang
drauf,
an
genau.
selber sagen. Und wenn das dann noch von außen kommt, du hattest auch mal einen Post gemacht, Gründe, wegen denen du eine Psychotherapie machen kannst.
Ja.
Und diese Liste war so lang, weil es so recht, also weil es genau so ist.
Ja.
Es liegt am System, ausreichend viele Psychotherapieplätze bereitzustellen. Und es
Ja.
liegt nicht an dir, dir zu überlegen, ob du jetzt Menschen einen Platz wegnimmst, die den noch dringender bräuchten als du.
Nein, absolut nicht. Ja.
Ja.
Da hast du recht.
Cinzia, traurig ist doch jedem mal.
Ja, das mag sein. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Traurigkeit und wirklich Depressionen. Bei der Traurigkeit ist es in der Regel so, das ist ein Gefühl, das ist nicht schön und das trifft jeden Mal, aber das verschwindet auch wieder. Und in der Regel kommen wir damit auch zurecht. Also wenn wir uns dann mal ja, mit jemandem vielleicht unterhalten, was Schönes unternehmen oder einfach einen Tag später, dann ist es vielleicht auch schon wieder verflogen. Aber Depressionen sind eben sehr viel hartnäckiger und tiefer und hat auch oftmals gar nichts mehr mit Traurigkeit zu tun, sondern geht dann über in eine Leere, wo man sich ganz arg allein und hoffnungslos und verzweifelt fühlt und ja, man eben auch seine eigene Existenz hinterfragt und den Sinn des Lebens. Und das geht meiner Meinung nach weit über Traurigkeit hinaus und lässt sich nicht vergleichen, weil Traurigkeit ein Gefühl ist, das kommt und in der Regel auch wieder geht, aber Depressionen sind eben eine Krankheit.
Absolut, also es ist nicht zu vergleichen. Und
Nein.
wenn ich jetzt momentan Leuten sage, ja, irgendwie ist momentan wieder eine ziemlich depressive Phase, und dann kommt so, ja, das hat doch jede mal, wo ich mir denke, ja, es sind sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens von Depressionen betroffen, und es sind alle Menschen im Laufe ihres Lebens mal traurig. Aber traurig sein und depressiv sein ist halt nicht dasselbe, ne? Und
Nein.
es ist, wie du sagst, wenn du traurig bist, dann spürst du noch was. Wenn du leer bist, dann spürst du nichts mehr. Und das ist nochmal eine
Richtig.
Nummer drauf. Also von
Genau, auf jeden
daher,
Fall.
und vor allen Dingen, wenn ihr davon, also von diesem, traurig ist doch jedem mal, da ist es ja nicht weit zu, ja, isst doch einfach Schokolade, geh mal spazieren, oder wie auch immer. Und gegen die Depression hilft weder Schokolade noch spazieren gehen.
Richtig. Ja, da hast du recht. Vor allem Personen, die in Anführungszeichen nur traurig sind, können eben auch nicht wissen, wie es ist, depressiv zu sein. Aber ich behaupte mal, dass Personen mit Depressionen durchaus wissen, wie es ist, traurig zu sein und den Unterschied kennen. Deshalb sollte man mit solchen Aussagen sehr, sehr vorsichtig sein.
Absolut, absolut. Cynthia, denk doch nicht so viel nach.
Ja, schön wäre es, wenn das Gehirn einen Knopf hätte, wo man es einfach abstellen kann. Aber so funktioniert es leider nicht. Und ich denke, viele von uns kennen das, wenn sich das Gedankenkarussell erstmal anfängt zu drehen, vor allem vielleicht auch abends, wenn man eigentlich schlafen will.
Ja.
Es ist sehr, sehr schwierig, da wieder auszusteigen. Und ja, so einfach ist es eben nicht, dass man einfach sagt, man soll jetzt nicht so viel nachdenken.
Ja, es gibt halt keinen Schalter, um die
Genau.
Gedanken
Ja,
auszuschalten.
es ist genauso
Und
wie, dass es keinen Positivknopf gibt.
genau. Und vor allen Dingen ist auch immer dieses Denk nicht so viel drüber nach, als ob, wenn es dir gerade nicht gut geht und du in so einem Gedankenkarussell bist, du diejenige bist, die da unbedingt das Steuer in der Hand hat. Also als könntest du einfach sagen, oh, nö, ich denke jetzt an Gänseblümchen und so.
Ja.
Es mag es in nicht so schlimmen Phasen geben mit viel Übung, dass es ab und zu mal geht, sich auf eine Gänseblümchenwiese zu beamen. Aber meistens ist es dann, wenn diese Phasen sind, sowieso schon zu spät mit all diesen. Also dann gibt es sehr individuelle Dinge, die helfen.
Ja.
Aber nichts, was so von außen kommt und schon gar nicht Richtung Denkmal so viel nach.
Genau, vor allem kann das auch genau das Gegenteil bewirken, also negativ verstärkend sein. Also wir alle kennen das Beispiel von dem rosa Elefanten, an den wir nicht denken sollen.
Ja.
Und klar, wir denken dann an nichts anderes als den rosa Elefanten. Und wenn jemand zu uns sagt, denkt mal nicht so viel nach, dann machen wir uns eben Gedanken über unsere Gedanken. Und dann wird es eben alles nur noch schlimmer. Also das ist nichts, was man einfach so abstellen kann und erfordert eben viel Übung. Und klar, es ist das Ziel, irgendwann die eigenen Gedanken aus einer distanzierten Perspektive zu betrachten und eben nicht auf jeden Gedanken aufzuspringen. Aber das muss man auch erst lernen. Und gerade in akuten Phasen, wo es einem nicht gut geht, da ist man damit beschäftigt, behaupte ich mal, zu überleben und den Tag irgendwie zu überstehen. Und da hat man keine Kraft mehr übrig, sich dann über so eine Dinge Gedanken zu machen. Das kommt erst später, finde ich, wenn man vielleicht diese akute Krise überwunden hat und dann auch daran arbeitet, dass das nicht nochmal vorkommt.
Absolut. Ich meine, es gibt ja Dinge, die helfen präventiv.
Genau.
Und präventiv kannst du dich auch mit vielen beschäftigen. Und dann, wenn du in der Krise bist, dann geht es wirklich nur noch darum, das durchzustehen. Also,
Richtig.
ja, genau.
Also ich finde, da ist es eher angebracht, sich selbst auch mit Mitgefühl und Akzeptanz zu begegnen und eben nicht gegen diese Gedanken, die ja dann meist auch sehr negativ sind, anzukämpfen, sondern zu sagen, okay, Gedanken, ihr seid jetzt da und ihr seid nicht cool und irgendwie tut ihr mir weh, aber es ist in Ordnung, dass ihr jetzt da seid und eben nicht mehr mit Härte und ja, so mit als dagegen anzukämpfen, sondern sie zu akzeptieren und zu
Absolut.
sagen, es ist okay. Ja.
Und da vielleicht wollte ich eine Sache nochmal erzählen, die meine Psychologin mal gesagt hatte. Und zwar stellst dir vor, wie Engelchen und Teufelchen, die auf deiner Schulter sitzen oder wie auch immer. Und wenn das Teufelchen lauter ist, ja, dann nimmst du es am besten einfach in den Arm und klopfst dem so ein bisschen auf den Rücken. Und ja, was mir da auf jeden Fall auch sehr geholfen hat, war so mal die Aufgabe, einen Brief an mich zu schreiben und einen Brief an eine Freundin in exakt derselben Situation, die es natürlich nicht gibt. Und es hat mich so irgendwie auch geschockt, dass diese Briefe so komplett verschieden waren. Also es war wirklich wie Tag und Nacht. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, es kann doch nicht sein, dass du mit allen anderen alle Geduld, alles Mitgefühl, alle Empathie dieser Welt hast und dir gegenüber nur mit Härte und manchmal auch Hass gegenüberstehst. Das hast du hast es auch einfach verdient, dass du dich um dich selber kümmerst. Du hast es auch verdient, dir selber mit Wohlwollen zu begegnen. Und ich glaube, diesen Schritt ist zu erkennen, dass ich anderen gegenüber ganz anders bin als mir selber gegenüber. Schon mal ein erster Schritt, das dann so ein bisschen umzustellen Richtung Selbstmitgefühl und so, das dauert allerdings.
Definitiv. Also gegenüber anderen haben wir oftmals das größte Verständnis der Welt und mit uns selbst sind wir so hart. Das ist
Ja.
irgendwie auch nicht fair, finde ich.
Nee, es ist nicht fair.
Mensch, Cinzia, das hat schon ein bisschen richtig, richtig Spaß gemacht aufzunehmen. Entschuldigt bitte die zum Teil etwas schlechte Tonqualität. Ich bin immer noch so ein bisschen rumexperimentieren, mit welcher Plattform wir die aufnehmen. Also das kann nur besser werden. Und wir nur zur Aufdeckung, es geht noch weiter mit den Vorurteilen. Es sind natürlich nicht Dinge, die ich denke, sondern wir haben das so versucht, als Rollenspiel zu inszenieren und ich glaube, das wurde auch klar. Wir freuen uns sehr über Feedback. Mein Instagram-Account heißt Leben mit Verbrennungen, wie ihr vielleicht inzwischen auch wisst. Und der von Cinzia verkopft und zugenäht. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin alles, alles Gute für euch und auf Wiederhören.